Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. Was meinst du, was diese ganzen ehemaligen Gewinner und Gewinnerinnen von Popstars machen?
Sind es nicht irgendwie B-Promis noch? Oder?
Ja, sag mir mal 1, 2 Gewinnerbands, die du noch im Kopf hast.
No Angels.
Classic.
Broses.
Sehr gut.
Ja, auch.
Boah. Und dann wird's schon eng, oder?
Die beiden.
1, 2 hatte ich dann noch.
Das sind die Goats, aber danach?
Ich glaube, so viel gab's ja auch nicht mehr.
Wen hast du noch?
Overground.
Overground.
Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr.
Genau.
Und in diesem Jahr gab es noch eine Girls-Band, die gewonnen hat. Preluders,
natürlich.
Ja, genau. Jetzt, natürlich. Ich hab's natürlich nicht im Kopf.
Ja. Aber ja, okay, wo sind die Leute heute?
Ah, Monrose auch noch.
Monrose
auch
Alter,
noch.
Alter, jetzt hier, jetzt kullert's.
Ja, Monrose.
Monrose auch, ja.
Und ich sag auch ehrlich, Popstars war meiner Meinung nach viel besser als DSDS.
Ja.
Und warum hat man das abgesetzt? Aber die 34. Staffel DSDS lief noch.
Ja, ich glaube, wegen Dieter Bohlen läuft sie noch. Er tut ja irgendwie alles dafür, um es laufen zu lassen.
Ja, aber Detlef D'Souza war 10 von 10.
Wirklich 10 von 10.
Pam, 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 pam. Der macht ja immer noch seine Tanzschule anscheinend.
Ja, ja.
Der ist ja auch schon, was meinst du, wie alt er ist?
Der muss
50? 50 plus, oder?
Ja, ja.
60 ist er noch nicht.
Nee, das noch nicht.
Hat ja auch sein Programm gehabt.
Hier. Ja, ist eine Legende.
Ich will jetzt keine Werbung machen, aber wie hieß das? I Make You Sexy? War das so?
Ja, stimmt.
Ne? Also unbezahlte Werbung, aber damit hatte der noch irgendwie was zu tun. Aber der ist ja so öffentliches Fernsehen, ist der ja raus, oder?
Ja, nicht wirklich mehr präsent, aber ich glaube, also Social Media technisch macht er da noch so sein Ding. Ja.
Folgst du ihm?
Ich folge ihm nicht, aber...
Aber der war schon, also der hat Popstar schon am Leben gehalten.
Ja, genau. Also es ist auch irgendwie, es ist eine Persönlichkeit in Deutschland.
Mega.
Das ist einfach so. Man kennt ihn, man weiß, wie er ist und das macht ihn halt auch aus. Und das, wie gesagt, also es macht auch das hat Popstars auch einfach ausgemacht.
Ich meine, der konnte ja auch gut tanzen, so ist jetzt nicht. Also er hat ja auch Ahnung von dem Mädchen gehabt.
Genau.
Und es war dann einfach, also sorry, wenn ich so sage, aber es ist einfach geil, wenn er da irgendwie so zart beseitete, liebevolle, unschuldige Mädchen einfach dumm und dämlich angeschrien hat und die dann am Heulen aus dem Raum gerannt sind.
Voll.
Das war damals einfach geil.
Ich habe Popstars auch sehr gerne
Popstars
geguckt.
Popstars war überragend.
Wirklich überragend.
Die einzelnen Bands, wie gesagt, was hatten wir jetzt? Monrose, No Angels, das waren ja schon wirklich gute Bands.
Die waren ja auch erfolgreich.
Meinst du Broses?
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht alle Mitglieder im Kopf.
Also die müssen noch arbeiten, glaube
genau.
ich.
Genau, das ist meine Frage. Meinst du, die müssen noch arbeiten?
Ja.
Da sind noch 1, 2 ne, B-Promis noch irgendwie im öffentlichen Fernsehen unterwegs. Aber irgendwie so ein Overground, da ist keiner durch.
Nee, da ist keiner durch.
Nee. Glaub, also vielleicht No Angels, ne, wenn du es gut gemacht hast.
Genau, du hast ein bisschen investiert.
Vielleicht kannst du dann ein gutes Leben so nebenbei machen. Aber Overground, und da gab es noch so eins, Room...
Ah,
20.
Ja, genau.
Noch
13,
was.
Irgendwie sowas.
Ja. Weg.
Safe. Also, die mussten nach einem Jahr, glaube ich, schon arbeiten.
Ich glaube, die mussten doch im selben Jahr arbeiten.
Im selben Jahr.
Ja, das war es nicht. Wäre ja möglich, dass du den einen oder anderen oder die ein oder andere jetzt.
Im Büro dann wieder triffst.
Möglich. So, ich hätte mir nämlich noch gewundert, was hast du früher gemacht? Ja, Gewinnerin von Popstars.
Ah, welche Band? Overground.
Ach ja, habe ich früher gehört. Ja, okay. Jetzt bin ich hier in deinem Büro. Möglich.
Okay.
Nee, aber hatte ich auch gestern eine längere Diskussion, fand ich sehr amüsant. Du meinst Dieter Bohlen größer Detlef D'Souza?
Ja, schon. Also in Deutschland.
Für den Mainstream.
Für den Mainstream, ja.
Für den Mainstream,
okay, wahrscheinlich. Ja. Weil auch er ist ja eine Persönlichkeit, ne? Also ich glaube so, und das ist ja das Ding, wie heißt das nochmal? Nicht Recall, sondern das Casting.
Casting.
Also die erste Runde. Ich glaube, also nur deswegen guckt man noch DSDS, oder?
Ja, wegen diesem belächelnden Faktor.
Genau.
Ja, okay. Aber wann hast du das letzte Mal DSDS geguckt?
Ja. Aber läuft es denn noch? Hat das noch...
Guck mal, da fängt es schon an. Keine Ahnung.
Ja.
Wer war der Sieger oder die Siegerin vom letzten?
Kennst du denn noch ein paar?
Ja, also...
Mark Medlock,
ja. Ich würde sagen, den letzten größeren Namen, den ich nicht sagen verfolgt habe, aber der mir im Kopf ist Menuhin Fröhlich. Den hat er gar nicht gewonnen.
Den hat er nicht gewonnen.
Mersat Marashi.
Genau, das war doch dieses Ronaldo gegen Messi-Duell.
Genau, das war eine gute Staffel.
Das war eine gute Staffel. Da waren auch viele gute dabei. Ich kenne keinen per Namen mehr.
Welches Jahr war das? Wo sind wir? 2000?
Ey, fast 20 Jahre, glaube ich schon, ne?
2010
sowas? Ja, okay, oder so. Ja. Ach, 15 Jahre.
15 Jahre auf jeden Fall.
Boah.
Hauptsache Alessio geht's gut. War das nicht der?
Nee, das war Pedro Lombardi.
Ah. Du redest
von Pedro. Ja, ja, ja.
Aber das ist auch
aber
die
auch,
SDS,
aber
ne?
auch. Ja, ja.
Das kam
auch
danach,
Gewinner.
Ne?
Auch
das
Gewinner.
Kam
kam danach.
Okay, siehst du, dann kenne ich anscheinend noch jemanden.
Ja. Yeah. Hauptsache Alessio geht's gut. Stark.
Ach ja, deutsche Medienkultur.
Ja, aber.
Hat was.
Wir waren alle dabei.
Ja, und gucken wir uns mal an.
Genau.
So, wir sind nichts.
Wir sind nichts, ja.
Naja. Okay, ja, heute locker seichte Folge. Das Jahr neigt sich dem Ende. Ich würde sagen, wir lassen mal so ein kleines zum Jahresende irgendwie hier ausklingen. Was wir gehört haben, was die Welt gehört haben. Spotify Rap kam raus. Wir reden so ein bisschen über das Musikjahr. Und dann schauen wir mal, wo die Folge hingeht.
Ja, aber wie würdest du es bewerten erstmal?
Nicht so schlecht, wie vielleicht andere sehen. Man muss sagen, wir kommen aus einem Jahr, wo sehr viel los war. 2024, ne, also Drake und Kendrick Beef hat ja damals die Welt irgendwie in Atem gehalten. Oder zumindest unsere Welt. 2025 war dagegen ein bisschen ruhiger, aber an sich auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir hatten ein paar gute Songs, ein paar gute Projekte. Manche war ich ein bisschen enttäuscht, aber es war an sich kein schlechtes Jahr.
Okay.
Was sagst du?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich hatte, also was Hip-Hop anbelangt, gab es schon sehr viele gute Projekte. Es waren nicht alle meine Favorites, aber ja, für den Hip-Hop ein gutes Jahr, würde ich trotzdem sagen.
Immer. Bist du zufrieden?
Ja, bin ich zufrieden, ja. Ja.
Tatsächlich meine größte Erkenntnis, jetzt mit Spotify Wrapped oder wenn man die ganzen Zahlen so vor sich liegen hat, ist, dass ich, glaube ich, noch nie so wenig Musik gehört habe wie dieses Jahr.
Okay. Wie viele Minuten?
Ja, wir kommen gleich zu meinem persönlichen Spotify-Rap, weil ich habe ein bisschen Probleme, so, weil ich höre auf zwei Accounts.
Stimmt, ja.
Pass auf, ich habe es aber jetzt umgestellt.
Ja, okay.
Ich habe, also für die nächste Folge, nächstes Jahr,
na Gott sei Dank,
Spotify-Rap 2026, ich habe einen Account und der ist wirklich aussagekräftig für meine Person.
Okay.
Deswegen dieses Jahr, ich muss zugeben, schwierig, also, eine gesunde Aussage zu treffen, aber es gibt Tendenzen.
Also du hast Anxiety drin.
Ja, geht. Ich sag dir gleich, was bei mir Platz 1 ist, weil Platz 1 hat auf jeden Fall nichts mit mir zu tun.
Ja, okay.
Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass ich sehr wenige Minuten gestreamt habe. Ich glaube, der größte Grund ist, weil ich dieses Jahr sehr viel Zeit in Podcasts investiert habe. Ich habe sehr viele Podcasts dieses Jahr gehört. Und das hat dann einfach die Spotify-Minuten für meine Musik dementsprechend gedrosselt. Aber nicht schlimm. Also ich hatte eine gute Zeit dieses Jahr.
Ja, ist halt manchmal so, ne?
Ist halt manchmal so.
Wie wollen wir es machen? Steigen wir einfach rein oder du nennst mir deine Sachen, ich nenne dir deine Sachen?
Ich habe da ganz kurz angeteasert, weil meins geht eigentlich recht schnell.
Ja.
Ich war, wie gesagt, ein bisschen überrascht, wie wenig ich eigentlich gehört habe. Gerade weil ich auf diesem Account bin, den ich teile. Auf meinem Solo-Account habe ich vielleicht 2.000, 3.000 Minuten gehört.
Mhm.
Also was halt gar nichts ist.
Was gefühlt. Nichts ist,
auf
ja.
dem anderen waren es irgendwie 40 plus.
Okay.
Schwierig zu tracken, wie viel davon von mir sind. Und wie viel davon von meiner, das ist so, damit ich auch mal kurz den Kontext nämlich setzen kann, so eine Art Schwester von mir. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie hat auch inzwischen Kinder. Und sie hört viel so Babymusik, so Kindermusik.
Ah,
ne?
Okay.
Und die haben es nicht in die Top 5 geschafft. Aber häufig habe ich gesehen, wenn ich mit meinem Account oder beziehungsweise mit ihrem Account online bin, dann kommen so Kinderlieder die ganze Zeit. Und ich bin keiner, der sie dann rausschmeißt, weil es ihr Account. Ja, ich bin Parasit.
Ja, nett von dir.
Ja, ich bin Parasit. Dann habe ich halt ihre Kinderlieder laufen lassen. Aber ich kann ja vielleicht mal sagen, was in diesem Account mein Nummer 1 Artist war.
Okay.
Und der ist definitiv nicht von mir. Ich habe keine Minute in diesen Artist gesteckt.
Okay.
Die Nummer 1 auf diesem Kanal ist The Weeknd.
The Weeknd, wow.
The Weeknd. Okay. Nichts gegen The Weeknd, ist einfach nicht meins.
Mhm. Stimmt, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht.
Genau. Aber anscheinend, die, mit der ich den Account teile, die hat The Weeknd rauf und runter gehört. The Abyss ist ihr Nummer 1 Song, oder der Nummer 1 Song auf unserem Album. ich muss auch zugeben, sie ist so von der Fraktion, ich glaube, ich lasse das einfach laufen im Hintergrund, ich bin im Haus mit meinen Kindern, da läuft es einfach rauf und runter.
Ja, ja.
Sie ist da nicht so tief, glaube ich, drin, ohne ihr jetzt zu nahe zu treten, aber ich sage von mir, wenn ich Musik höre, ich saug das schon ein bisschen mehr auf. Mhm. Und bei mir, welche Tendenz sich so ergeben hat, zwischen den beiden Accounts, in denen ich hin und her gependelt habe, ich habe sehr viel J. Cole dieses Jahr gehört.
Oh, okay.
Friday Night Lights kam kurz vor Ende 2025 wieder auf Spotify. Ich glaube, deswegen habe ich ihn auch viel gehört. Auch alte J. Cole-Alben. Aber an meiner Nummer 1 würde ich sagen, wenn ich jetzt beide Accounts zusammennehme, ist zum ersten Mal für mich persönlich.
Zum ersten Mal?
Bad Bunny.
Nee. Nee, echt?
Bad Bunny.
Ah, krass. Okay. Du hast am Anfang schon gesagt, okay, das kann ein Album des Jahres werden. Also du warst da recht früh schon, ich will nicht, ja doch schon positioniert. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es deine Nummer 1 werden kann. Ich dachte, es wird einen sehr, sehr guten Platz einnehmen auf jeden Fall. Aber die Nummer 1, okay, überrascht mich schon.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte ja vorgenommen, mir für das Jahr 2025, weil letztes Jahr war Bad Bunny war da letztes Jahr die Nummer 1 oder Top 2, Top 3, keine Ahnung, von Most Streamed Artists Globally.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich steige jetzt mal auf diesen Zug auf, ich will wissen, was ihn so groß macht. Mhm. Und dann hat er im Januar ja sein neues Album veröffentlicht, war für mich der perfekte
Einstieg. Perfektes Timing, ja.
Und jetzt weiß ich es und ich kann dem nur auch wieder zustimmen. Er ist nicht umsonst, auch dieses Jahr wieder, der Most Streamed Artist Globally. Er ist ein wirklicher Künstler.
Okay.
Das war so meine Erkenntnis für dieses Musikjahr 2025. Ich bin endlich auf den Bad Bunny-Zug aufgestiegen und ich sage, es ist nicht nur ein Hype und es ist nicht nur einfach ein random Guy, der einfach von irgendwelchen spanisch sprechenden Menschen auf dieser Welt gehört wird, sondern ich glaube, die Leute verbinden etwas mit ihm. Mhm. Der steht für eine Kultur, der steht für einen, in dem Fall auch krass, eine Nationalität, also die Puerto Ricaner, die jetzt nicht den Großteil der Welt ausmachen, aber die sehr stolz auf diesen Mann sind und sehr stolz auf dieses Album sind. Seine Zahlen, die bestätigen einfach, wie gut er als Künstler ist, auch im englischsprachigen Raum. Ich kann das voll und ganz verstehen. Er ist auch in Deutschland, glaube ich, Platz 2 gewesen. Mhm. Er ist in vielen Ländern halt an der Spitze. Das heißt, er ist nicht nur für spanisch sprechende Leute inzwischen attraktiv. Und seine Musik, die ist überragend. Er ist ein Künstler, der sehr viele Facetten mit sich bringt. Er kann viel, er macht gute Musik. Er hat Fähigkeiten, die tatsächlich auf den ersten Eindruck für mich nicht ersichtlich waren. Aber ich würde sagen, Bad Bunny ist ein Künstler mit Message, mit Impact, mit dem Willen, etwas auszudrücken. Und das macht er natürlich auch noch mit einem guten Klang und einem guten Sound und einer klasse Produktion. Und deswegen ist meine Nummer 1 für dieses Jahr Bad Bunny.
Stark, ey, stark. Also, aber auch wieder sehr gut erklärt. Wir hatten es tatsächlich auch in der Podcast-Folge auch mal so ein bisschen auseinandergefriemelt. Also du am besten.
By the way, unsere Nummer 1 Podcast-Folge. Wir haben auch ein Spotify-Rap für unseren Podcast.
Ja.
Also Bad Bunny trägt auch uns. Okay. Bad Bunny hat auch uns dieses Jahr getragen.
Ja, okay.
Das ist unsere meistgestreamte Folge
ja.
auf Spotify gewesen. Und anscheinend interessiert er einfach viele Leute.
Ja. Ja.
Geiler Kerl.
Geiler Kerl. Ja gut, also... Nee, echt cool. Sehr cool. Wie machen wir weiter? Soll ich mal meine Nummer 1 nennen? Oder willst du weitermachen?
Ich habe den Großteil, ich habe ein paar Songs von Usher und hier und da, ne? Also so 1, 2 Klassiker, die immer bei mir dabei sind. Aber ich würde sagen, schon fast gar nicht erwähnenswert.
Okay.
Ich fand es auch cool, ich habe dieses Musikalter, mein Listening Age.
Das fand ich auch witzig.
Das war lustig, hat Spotify dieses Jahr neu eingeführt. Kann ich vielleicht noch sagen. Es war bei mir, glaube ich, 48 oder 49. Warum? Weil ich viel Musik aus den Early 90s höre.
Mhm. Ja, passt.
Ja, genau, passt. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr 2000er R&B drin. Aber ja, ich glaube auch ein Jodeci hat mich dieses Jahr wieder viel getragen. Und auch andere Leute.
Ja.
Aber mit dem Listening Age fand ich ganz cool. Und ansonsten würde ich sagen, gab es keine großen Überraschungen. Aber jetzt, wo ich den Account für mich isoliert nutzen kann, kann ich nächstes Jahr ein besseres Bild geben zu meiner Person. Und dann gebe ich ein ganz klares Statement zu, hier, das ist mein Spotify-Wrapped und nur meins.
Ja gut, ich bin gespannt, wobei mich vieles dann, glaube ich, doch nicht mehr überraschen wird, weil die Altbekannten werden auch immer wieder vertreten sein bei dir. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen.
Erzähl doch mal was von deinem Spotify-Wrapped.
Ja, du hast ja musikalisches Alter jetzt schon erwähnt und hat mich tatsächlich auch etwas überrascht, weil es sich in den einzelnen oder Alben oder beziehungsweise Künstlern in den Top 5 jetzt nicht ganz so widerspiegelt. Also mein musikalisches Alter ist 82.
82
ist 82. Weil ich meistens Songs aus den 1950er Jahren höre. Also späten 50er Jahren.
Du bist alt.
Ich bin alt.
Aber ja. Ist das irgendwie ein Flex? Also warst du enttäuscht, als du das gesehen hast?
Nee, ich war nicht enttäuscht.
Hat dir gefallen
irgendwie?
Hat mir gefallen.
Es hat mir gefallen. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht 70er Jahre.
Ja, 50er ist schon.
50er, also Ende 50er. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr viel Jazz höre.
Ah, okay.
Und vor allem aus den Jahren 1958 und 1959. Man sagt so im Jazz, das sind die goldenen Jahre gewesen. Also da kamen sehr, sehr legendäre Alben raus, sehr viele, die bis heute sehr bekannt sind und auch in den besten Listen einfach ihren Stellenwert haben. Also 1959, super wichtiges Jahr für Jazz und in dem Rahmen bewege ich mich irgendwie. Ich höre tatsächlich immer Jazz morgens, also mein Tag beginnt so, so eine kleine Routine irgendwo schon. Und ich glaube, daher rührt der Wind. Ne? Also,
ist das auch dein meistgestreamtes Genre?
Nee, tatsächlich nicht. Mein meistgestreamtes Genre ist Hardcore-Hip-Hop.
Also du beginnst, ich versuche mir gerade einen Tag vorzustellen bei Ash. Er steht auf und Jazz läuft. Wenn du jetzt sagst, hier späte 50er Jahre, keine Ahnung, wir reden jetzt vielleicht von Miles Davis oder so?
Korrekt,
okay.
Zum Beispiel, ja.
Wir reden jetzt zum Beispiel von Miles Davis, ne? Läuft gerade ein guter Morgen. Es war ein guter Morgen, ne? Miles Davis läuft und du machst dich vielleicht gerade fertig zur Arbeit. Mhm. Und die Trompete da läuft im Hintergrund, ne? Dir geht's gut.
Mir geht's gut.
Ja. So, jetzt bist du auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt bist du schon so langsam wach. Steigst in den Bahn, in den Zug oder in den Bus ein. Und switchst du jetzt auf Hardcore-Hip-Hop um?
Da läuft Biggie.
So dann irgendwie. Sieht es dann so aus?
Anscheinend, ja. Also ja, also der Tag kann schon so sein, weil ich sehe mich schon tagsüber dann mehr Hip-Hop und ja, R&B, Soul und sowas hören.
Da aber fetzt es dann während dem Tag?
Ja, während dem Tag fetzt es schon.
Okay.
Jazz kann auch mal dabei sein. Das auf jeden Fall, weil ich mir irgendwie was Neues anhören möchte da. Aber ist eher die Seltenheit. Also ich nutze dieses Genre tatsächlich einfach, um meinen Tag starten zu können.
Lässt du das dann laufen oder mit Kopfhörern?
Mit Kopfhörern.
Also bist du zu Hause mit Kopfhörern?
Je nachdem, entweder Box oder Kopfhörer.
Ich bin zu Hause, Kopfhörer hat halt gar keinen Vibe.
Ich verstehe, was du meinst.
Es sei denn, du arbeitest.
Ja, genau.
Also. Aber du stehst jetzt morgens auf.
Ja.
Und irgendwie läufst du nackt mit Kopfhörern durchs Wohnzimmer?
Nicht immer, aber ich habe ja auch noch eine Box hier stehen.
Deswegen meine ich
ja. Aber ja, je nachdem. Also ich will es manchmal auch nicht zu laut aufdröhnen lassen. Aber ja, also es wechselt so ein bisschen. Meistens aber auch, wenn ich zur Arbeit fahre oder sowas, also morgens schon früh unterwegs bin, dann natürlich mit Kopfhörern. Ne? Aber auch da starte ich eigentlich mit Jazz, ja, das ist so. Also ich habe nichts, wo irgendjemand gesanglich irgendwie mit dabei ist morgens.
Aber wie ist deine Listening Experience? Hast du dann ein Album, was du laufen lässt, oder hast du eine Playlist von Jazz, die gemacht?
Sowohl als auch. Es kommt drauf an, wie ich so drauf bin. Ich lasse gerne einfach mal eine Playlist laufen, weil ich einfach verschiedene Künstler hören möchte. Aber es gibt so ein paar Alben, wo ich sage, also das sind Alben, die ich auch sehr, sehr gerne höre. Und ich meine, ein Jazzalbum hat meistens nur 4 bis 5 Lieder. Das geht dann auch schnell. Und dann lässt du einfach das Album hören oder laufen. Aber ja, es wechselt auch so ein bisschen, ja.
Wer ist denn also jetzt dein Nummer 1 Artist? Ist das ein Jazzkünstler?
Nein, es ist ein Hip-Hop-Duo.
Ein Hip-Hop-Duo?
Ja.
Okay, lass mich raten. Outkast.
Nein, aber also wäre naheliegend gewesen, aber diesmal nicht. Dieses Mal nicht.
Ich überlege gerade, dann neu? Clips.
Richtig.
Clips.
Korrekt.
Okay.
Ja. Genau, also Clips ist auch schon, also ich kenne die beiden aus den 2000er Jahren schon. Also ich habe sie da schon gehört. 2007 oder so bin ich auf die gestoßen und dachte, okay, das ist ein krass, also beide wirklich krasses Duo. Danach hat Pusha T ja so ein bisschen seinen eigenen Weg gemacht. Malice ist erstmal in Rente gegangen, hat sich anderen Dingen gewidmet. Und dieses Jahr, also es wurde ja letztes Jahr schon bekannt gegeben, sollte nach, ich glaube, über 16 Jahren oder sowas, ein neues Album von Clips rauskommen. Und für Hip-Hop-Fans, also wirklich Liebhaber, war das so, ach durch. Und man wusste auch, Pharrell Williams wird es produzieren. Also man muss dazu sagen, Clips kommt mehr oder weniger von Pharrell. Also das war schon immer ein ja, bekanntes Team, weil sie auch alle aus Virginia kommen. Und Pharrell hat eigentlich immer die Alben von Clips produziert. Dann gab es so ein Album, also das dritte Album von Clips, was so eine Mischung hatte zwischen Pharrell, anderen Künstler oder anderen Produzenten wie Kanye West und sowas. Das kam semi-gut an. Es war okay, aber es war irgendwie nicht dieser Geist von Clips. Und jetzt hieß es hier nach 15 Jahren, alle drei, also genau die drei, machen wieder ein Album zusammen. Und für mich war klar, okay, also ich habe eigentlich nur noch Tage gezählt, bis das Album kam. Und ab Tag 1, es kam im Juli raus, hat es eigentlich nicht mehr meine Rotation verlassen. Und von daher, also für mich war auch klar, also ich wusste schon sehr früh, Clips wird meine Nummer 1.
Okay, also
ich wusste sehr früh.
Das wusstest du?
Ich
und du warst also auch vom Album alles andere als enttäuscht?
Ja, genau.
Das Album hat dich überzeugt?
Das hat mich sehr überzeugt, ja.
Was macht das Album aus?
Vieles, also Nostalgie, aber auch, ich sag mal, der neue Zeitgeist, weil Pusha T und Malice sind sehr bekannt für ihren Coke-Rap von damals. Also beide so dieses Drogendealer-Dasein. Das hat sich aber so ein bisschen gewandelt, weil auch ein Malice nicht mehr in diesen Themen drin sein möchte. Es ist irgendwie dasselbe, aber es hört sich reifer an, es hört sich reflektierter an, es hört sich nicht mehr so verherrlichend an. Und das macht das irgendwie, okay, es ist Zeit vergangen und du merkst, die beiden sind älter, sie können das immer noch, aber trotzdem sind sie so gut wie früher eigentlich. Also sie haben sich gar nicht verändert. Also damit meine ich eher so lyrisch, technisch. Ich glaube, die beiden sind in den 50ern mittlerweile, aber also wow. Jeder Track ist einfach, wird wirklich zerrissen. Und man weiß ja auch, ne, man kennt wahrscheinlich Pusha T jetzt eher durch die letzten Jahre, ne? Und man merkt aber, okay, Pusha T macht auch sein Ding, also wenn er will. In dem Fall, man wusste aber auch schon früher, wenn die beiden in einem Song sind, dann ist es in der Regel Malice, der die Oberhand hat. Und in dem Fall war es wieder so. Und das hat auch Pusha T dann irgendwann mal in einem Interview zugegeben. Ja, ne, er macht immer sein Ding, aber irgendwie, wenn sein großer Bruder dabei ist, hat er keine Chance, ne? Diese Rivalität, aber auch dieses Brüderliche, die beiden sind ja auch wirklich Brüder, gepaart mit den geilen Beats von Pharrell und so weiter und so fort, das macht einfach dieses Album wirklich zu einem perfekten Album. Man muss auch dazu sagen, also ein Track ist, ich glaube, 2 Monate vorher rausgekommen, Ace Trumpets, und das war schon wirklich ein Banger-Song. Danach gab es ein krasses Rollout. Das war auch nochmal schön wieder anzusehen, dass die beiden eigentlich jedes Interview mitgenommen haben, was es zum Mitnehmen gibt. Und weil das hat man so ein bisschen verloren. Also wenn man sich jetzt so Frank Ocean oder sowas anguckt, der droppt ein Album, sagt nie was dazu und hört einfach rein und fertig. Und viele haben das ja irgendwie übernommen, ne, mittlerweile. Und du hast auch Überraschungsalben und so weiter und so fort. Aber bei den beiden war lange klar, okay, es wird am Tag X rauskommen. Und bis dahin sind wir bei jedem Radiosender. Wir sprechen schon so ein bisschen über das Album. Wir sprechen über die Zusammenkunft. Und das kannte man schon früher aus den 90er, 2000er Jahren. Du machst dir erstmal richtig, richtig Werbung für das Album, bis es erstmal kommt.
Ja, auch anders Werbung, weil heutzutage ist ja Werbung, ich hau einen Song raus, ja. 1, 2 Wochen oder Monate vorher und kündige an, bald kommt das Album. Von mir ist auch noch einen zweiten Song raus und noch ein Musikvideo dazu. Genau. Und so promote ich das Album. Aber eigentlich hast du gar nicht mehr dieses, ich gehe irgendwo hin und rede darüber. Und das habe ich vor und das wird getan und bald kommt das Album raus und da rede ich über das.
Ja.
Das gibt's ja so gar nicht
mehr. Das gibt's gar nicht mehr.
Ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Also man weiß vielleicht, Album kommt zum Tag X, aber dieses, ich gehe zu einem Radiosender oder heutzutage würde man sagen zu einem Podcast.
Genau.
Und rede über das Album, das an Tag X kommt, hört sich das an, darum geht, das war unser Reifeprozess, das haben wir die letzten Jahre gemacht.
Korrekt.
Das gibt's ja gar nicht mehr
heute. Das gibt's gar nicht mehr.
Ja, jetzt, wo du sagst,
und
ja.
Man muss sagen, das hat die ganze Hip-Hop-Community mitgenommen. Also jeder hat da mitgefiebert und gesagt, ey, dieser Rollout, der muss irgendwie neu studiert werden, weil viele junge Leute kennen das erstmal gar nicht. Ne?
Also weil die Gefahr auch von diesen Leaks einfach so groß ist.
Inzwischen. Klar,
das nervt mir auch. Und das ist auch nervt. So ein bisschen, dass, also bevor ich jetzt hier das promote und sage, es kommt an Tag X raus und dann kommt es irgendwo im Internet 3 Monate vorher raus, blöd.
Wirklich blöd.
Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr der Neuzeit.
Total, total. Aber die beiden haben es geschafft. Ich hoffe auch, dass sie auf den oder bei den Grammys wirklich absahen. Für mich ist es das beste Rap-Album des. Also in dem Grammy-Jahr, wenn du so willst. Also ist es für mich besser als DNX und so weiter. Von daher, ich hoffe, dass sie es irgendwie packen. Aber ja, also ich war sehr froh über die beiden. Ich kenne sie aus den 2000er Jahren und habe sie da schon lieben gelernt. Und bin froh, dass sie einfach wieder zurückgekommen sind. Älter, reifer, aber trotzdem immer noch auf höchstem Niveau.
Bei dir ist eigentlich alles, wie du es erwartet hast.
Ja, schon.
Keine Überraschung?
Also, dass sie Nummer 1 sind, ist keine Überraschung. Also sie als Künstler und der Nummer 1 Song, weil irgendwann, man kann es ja auch irgendwie ein bisschen hochrechnen und man denkt sich, okay, also dieser Song, den habe ich so häufig abspielen lassen. Ja.
Was war noch so ein Künstler oder eine Künstlerin in deinen Top 5?
Naja, also ich kann jetzt gerne auch noch natürlich von meinen altbewährten Leuten reden.
Die fehlen nicht.
Die fehlen nicht. Es gibt anscheinend irgendwie seit, ich sag mal, 3, 4 Jahren drei Künstler, die irgendwie immer ihren Platz finden.
Biggie?
Nee.
Michael Jackson?
Ja.
Michael Jackson immer dabei?
Mhm.
Marvin Gaye?
Nee.
Auch nicht?
Mhm.
Kendrick wahrscheinlich?
Kendrick, ja.
GNX, ne?
Mhm.
Michael Jackson, Kendrick, da haben wir Clips. Drake wird es nicht sein?
Drake wird es nicht sein.
The Weeknd?
Nee, auch nicht.
The Weeknd auch nicht.
Hätte ich fast gedacht.
Okay.
Aber nee.
Was haben wir denn noch? Was könnte noch sein?
Es ist D'Angelo.
Es ist D'Angelo?
Es ist D'Angelo.
Oh, okay, krass.
Auf Platz 5. Aber seit 3, 4 Jahren eigentlich immer besetzt in meinen Top 5. Michael Jackson, Platz 2. Machst du nichts falsch. Ja, und Kendrick ist halt auch da.
Und der 5. Künstler?
Ist Freddie Gibbs.
Freddie Gibbs. Hast du ihn so kennengelernt dieses Jahr? Ein bisschen für dich entdeckt?
Ja, genau. Also auch da, Alfredo Nummer 2 ist herausgekommen.
Ja.
Und ich habe Alfredo 1 gemocht. Also wirklich, fand ich sehr, sehr cool. Das war nie immer in meiner täglichen Rotation drin, sage ich mal. Aber ich fand es trotzdem immer ganz cool und dann hat er natürlich auch seinen ersten Song für Alfredo 2 geteasert und den Song fand ich einfach sehr, sehr cool und als das Album dann auch rauskam, das Album habe ich auch schon rauf und runter gehört, ja, muss man schon sagen. Also sehr, sehr cooles Ding von Freddie Gibbs und The Alchemist in dem Fall. Hat mir sehr gefallen.
Also zusammenfassend kann man sagen, vielleicht auch mal kurz abschließen, was so die Welt gehört hat.
Mhm.
Bad Bunny, der meistgestreamte Künstler bei Spotify dieses Jahr. Ich glaube zum 4. Mal. Er ist der erste Künstler, der 4-mal geschafft hat. Taylor Swift und Drake haben es, glaube ich, jeweils 3-mal geschafft, meine ich. Und auch die beiden wieder in den Top 5. Also Bad Bunny auf der 1, Taylor Swift auf der 2, The Weeknd auf der 3, Drake auf der 4, Billie Eilish, Kendrick kommt danach. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Wie wird es nächstes Jahr sein? Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Ich prophezeie, ein Drake wird vielleicht nochmal 2, 3 Plätze hochgehen.
Mhm.
Dieses Jahr nicht auf dem Siegertreppchen. Platz 4 wird er sich nicht gefallen lassen.
Aber es ist ja auch krass, ne? Er muss nicht viel machen, aber trotzdem sehr weit oben.
Er hat ja ein paar sexy Songs rausgehauen.
Ja, das stimmt auch.
Mit Party Next Door.
Und aber das war ja sein Ostersamstag.
Genau.
Deswegen, also, ne?
Schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt. Iceman wird nächstes Jahr kommen, denke ich mal. Und wenn das kommt, dann wird doch Drake wahrscheinlich wieder Top 3 sein.
Ja, ja.
Mit Sicherheit. Ich meine, letztes Jahr, als Kendrick ja sehr weit oben war, war ja die Debatte, wahrscheinlich gekauft.
Ja,
da genau. Da war die Spiel wahrscheinlich gekauft. So, naja, anderes Thema.
Anderes Thema.
Top 10 Alben, die global gehört wurden, ist Bad Bunnys neuestes Album. Platz 2, das Album von K-Pop Demon Hunters. Sagt dir das was?
Nee, gar nicht. Null.
Es kam ein Netflix-Film raus, der heißt K-Pop Demon Hunters. Mhm. Das ist so ein animierter Film. So ein Anime-Film, da sind so drei Girls, die in dem Film sowohl eine K-Pop-Girls-Band spielen, als auch nebenberuflich Dämonen jagen. Wie halt so Animes funktionieren, ne?
Genau.
Und die haben dann in diesem Anime-Film auch Songs performt. Also die drei Girls, die die Hauptcharaktere in dieser Rolle spielen, in diesem Film spielen, deren Voice Actors haben auch gesungen in dem Film. Mhm. Und während sie dann Dämonen schlagen, singen sie dabei.
Okay.
Und da gab es natürlich ein Album, was zu einem Film begleitet wurde. Und ich sag dir ehrlich, fetzt rein.
Okay.
Also ich kenne ein paar Songs davon.
Es ist K-Pop dann?
Es ist K-Pop, es ist also sehr poplastig, aber es ist Englisch. Es ist Englisch meistens, oder? Ich glaube, es ist nur Englisch. Und es hat was. Der Film ist, ja, seicht, locker, ist unterhaltsam. Die Musik davon ist catchy. Catchy ist vielleicht ein gutes Wort. Wie halt Popmusik so ist.
Genau, ja.
Und ich verstehe, warum man das hört. Cool. Also, ist jetzt nicht meine Playlist, aber es ist halt solide Popmusik.
Und das ist Platz 2 jetzt?
Das ist das Platz 2 Album für meistgehörtesten Alben globally.
Wow, nicht schlecht.
Ja, Billie Eilish ist dabei. SZA ist noch dabei, ne? Sabrina Carpenter, Lady Gaga, GNX auf Platz 9. Musikwelt hat sich, glaube ich, wie üblich in den modernen Pop bewegt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und
das war zu erwarten.
Ist ja auch vollkommen legitim.
Klar.
Taylor Swift ist nicht dabei, interessanterweise, auch wenn ihr Album recht neu ist.
Ja, aber es kam anscheinend irgendwie nicht so gut an.
Ich glaube, im Vergleich zu den alten Alben wahrscheinlich.
Also,
wahrscheinlich.
Ja, ja.
Also, ich glaube, es hat noch genug Streams, aber genau, im Vergleich zu sonst tatsächlich etwas weniger. Es kam auch erst im Oktober raus.
Ah, okay.
Kann auch sein, dass da ein bisschen die Zählung, ich weiß nicht, wie lange es geht, vielleicht nur 1-2 Monate gezählt wurden. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird die irgendwo auftauchen. Vielleicht noch unabhängig von den Charts, wir haben jetzt nur über Banger geredet und über vielen Zahlen. Was ist noch so in deinem Musikjahr 2025, wo du sagst, ey, das hat dir gefallen, darüber hast du dich gefreut oder vielleicht auch enttäuscht?
Ja.
Und worauf freust du dich nächstes Jahr?
Also ein Album, was mir noch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, das muss ich hier wirklich nochmal erwähnen, ist Baby von Dijon.
Okay, ja.
Es ist auch es gab ja auch zum ersten Mal ein Ranking von Alben. Und es ist auf meiner Platz 2 gelandet. Nach Clips natürlich. Aber ich muss sagen, es hat mir, ich weiß gar nicht warum, weil es ist ein sehr experimentelles Album.
Weil ich war nicht so überzeugt von diesem Album.
Ich war sehr überzeugt. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber wenn ich es beschreiben müsste, dann würde ich sagen, was mir an dem Album so gefällt, ist tatsächlich, dass es so experimentell ist. Ich glaube, es liegt daran, dass er einfach auch viele Einflüsse aus den 80ern, aus den 90ern, er hat ein paar Hip-Hop-Elemente drin und die verpackt er eigentlich so gut. Ich finde auch, seine Stimme passt dann auch zu diesem Experimentellen. Es ist nicht einfach nur so der klassische R&B oder so Alternative R&B, aber es ist ein ganz anderes Album. Ich glaube, es eckt deswegen an. Ich glaube, viele würden sagen, okay, das ist mir ein bisschen too much. Da sind so ein paar Lieder dabei, wo man sich denkt, okay, da vielleicht macht er da irgendwie nur Krach.
Ja, aber ich finde, es hört sich ein bisschen anstrengend an. Also es ist schon klar, wenn du was Poppiges machst oder ein bisschen seichten R&B, ist es für das normale Ohr, Anführungszeichen, wesentlich empfänglicher. Und aus seinem vorherigen Album damals, Absolutely, da war der auch schon, ist schon klar, der ist kein normaler R&B-Künstler. Genau. Das hat er schon damals gemacht. Und wenn man auch so ein bisschen YouTube-Videos von dem guckt, der ist schon cool, wie der einfach an Sachen rangeht. Ich glaube, er denkt schon anders,
ja,
wie die meisten Künstler. Und das war auch bei Baby zu hören und zu sehen, aber es war mir ein bisschen too much. Manchmal auch, es klingt nicht fertig produziert. Oder es klingt so gewollt chaotisch.
Ja, aber genau das hat mir gefallen.
Das war ein bisschen zu verkrampft. Also okay, du kannst ruhig experimentieren, du kannst auch chaotisch klingen, du kannst auch irgendwie unvollkommen klingen. Das muss gar nicht perfekt klingen, aber das klingt so, so unharmonisch. Am Ende, du willst doch Musik machen, ja, weißt du?
Okay, war okay.
Aber ja, so, ich gehe durchs Album und ich verkrampf mich so auf dem Weg, wenn ich durchs Album gehe. Macht das irgendwie Sinn, was ich sage?
Für mich gar nicht. Aber es ist ja auch mal schön so, einfach mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, weil mich hat das komplett abgeholt in dem Fall. Aber genau das ist es, ne? Also es ist sehr experimentell und ich verstehe, was du, also ich kann nachvollziehen, was du damit meinst, weil die, das höre ich genauso raus. Es wirkt anstrengend, es wirkt so ein bisschen, okay, was passiert jetzt hier gerade? Aber ich glaube, für mich war das so diese Mischung aus anstrengend, aber dann auch wieder dieser R&B-Einfluss, wieder dieses, also dieses Hin und Her. Ich glaube, das hat mir so gefallen. Also das hat das Album für mich so interessant gemacht einfach. Es war einfach nicht nur, okay, wir haben jetzt einen R&B-Künstler, der eine gute Stimme hat und einen Song top performt, gefühlt gibt's davon einige, aber hier ist jetzt mal, okay, ich muss mal hinhören, was will er hier eigentlich machen, was will er hier eigentlich sagen? Wenn ich ihn vergleichen könnte mit einem anderen R&B-Künstler, Kamari zum Beispiel.
Der war bei mir zum Beispiel sehr weit oben.
Er war bei dir zum Beispiel sehr weit oben, kann ich auch verstehen, ich sehe dich da auch. In meinem Fall ist Kamari, also es klingt top, der hat eine Top-Stimme. Es klingt sehr gut, es klingt sehr seicht, es klingt sehr harmonisch.
Also ist sehr rund.
Genau, sehr rund. Und da dachte ich so, okay, ja gut. Also
Keine Eckpunkte. Langweilig.
Und die habe ich mal wieder gebraucht.
Verstehe.
Und Dijon hat mir das gegeben in dem Fall. Ich weiß nicht, wie das Album sich irgendwie entwickeln wird bei mir. Aber für diese Zeitspanne, für diese Ära, für diese Phase war es einfach perfekt für mich. Von daher, ja, hat mir sehr gefallen, fand ich sehr cool.
Nee, gebe ich dir. Also Kamari, wie gesagt, bei mir sehr weit oben. Bei dem einen Account sogar auf der Nummer 1.
Ah, witzig.
Ja,
aber wie gesagt, ich kann es verstehen.
Aber ich muss immer daran denken, das ist ein super Argument, was du gibst. Kamari, also hat dieses Jahr sein Album rausgebracht und es klingt cool, es klingt seicht. Es klingt halt sehr wie Frank Ocean von seiner Stimme. Mhm. Auch manchmal ein bisschen wehleidig, so ein bisschen traurig, emotional. Mag ich aber. Mhm. Und ich muss immer dran denken, wenn ich es höre. Du sagst, er klingt wie Frank Ocean. Warum höre ich da nicht Frank Ocean? Und genau so ist es. Er ist eigentlich ein Abklatsch von Frank Ocean gefühlt, vom Klang her.
Ja.
Warum höre ich da nicht Frank Ocean?
Dann gehe ich doch zum Original.
Genau. Aber einfach, weil es neu war, habe ich es einfach gehört. Klar. Und ich habe mich drauf eingelassen. Es ist seicht, es ist clean. Er klingt halt so ein bisschen wie der alte Frank Ocean, diese Lonnie Burr Collection.
Voll, voll.
Und das gibt's halt nicht bei Spotify. Ne? Wir reden von dem Early Frank Ocean.
Genau,
und
also ein Blond ist es nicht.
Genau, das ist kein Blond. Das ist auch kein Channel Orange.
Nein, nein.
Aber Kamari ist der Early Frank Ocean und den vermisse ich manchmal und den wollte ich dieses Jahr anscheinend mehr hören und deswegen bin ich bei ihm auch viel gelandet. Ich verstehe aber, er ist einfach nur in Anführungszeichen ein R&B-Künstler. Also ich glaube, er wird auch selbst wissen, warum er niemals in der Top 3 der Welt sein wird.
Ja, genau.
So, und das ist auch nicht schlimm.
Das ist auch nicht schlimm, ich glaube, das weiß er auch.
Wenn ich singen könnte und R&B machen würde, ich würde wahrscheinlich so eine ähnliche Riege fahren wie er.
Ja, ich sehe dich da auch. So ein bisschen das auch konzerttechnisch ein bisschen ruhiger.
Ruhiger, unterm Radar.
Unterm Radar.
Es reicht, um seine Miete zu bezahlen.
Genau.
Und er macht's gerne. So, ja, so cool. Kommt er mir vor.
Ja.
Sehe ich. Also er ist clean. Wer bei mir noch sehr weit oben ist, und er ist für mich 2026 auf jemanden, auf den ich ganz genau gucke, ist Elmin.
Ah, okay.
Ja. Elmin war für mich, vor 2025 natürlich ein Name, aber für mich war es einfach nur ein großer Teddybär mit guter Stimme.
Ja. So sieht er irgendwie auch aus.
So sieht er auch aus. Ja. Ist ein ganz, also auch wenn du mal Interviews von ihm hörst, ist es so ein lieber Mensch, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach ein lieber Mensch.
Ja.
Das ist jung, der ist Anfang 20.
Ah, okay.
Der ist sehr jung.
Okay, aber sieht aus wie so ein Bär. Ne?
Wie ein gemachter Mann sieht er aus. Ja. Ne? Mit seiner Ausstrahlung, der ist auch recht groß.
Ja.
Und macht dann so seichte Musik. Auch seine Lyrics, die sind so richtig zerschmelzend.
Ja, poetisch auch, ne?
Poetisch. Und er sagt auch, seine größte Inspiration, D'Angelo, Stevie Wonder. Und das hörst du auch raus. Und er ist für mich so die Hoffnung des 2020 R&Bs.
Okay.
Er ist für mich der neueste Spieler, auf den ich mein Pferd setzen würde.
Sehr interessant, weil wir reden auch sehr häufig privat. Und ich frage dich ja sehr häufig, wen würdest du denn jetzt ins Rennen schicken, was R&B anbelangt? Aber okay, ich sehe dich irgendwie ein bisschen optimistischer jetzt.
Genau, er ist noch nicht da. Ich meine, er bringt erst nächstes Jahr sein erstes richtiges Album raus. Ja. Das alles waren jetzt bis EPs und Vorgeplänkel.
Das war eine EP, die er jetzt rausgebracht hat.
Genau, das letzte war Heat the Streets. Das war ein EP. Das ist jetzt kein Banger-Album.
Mhm.
Das ist kein Confessions.
Mhm.
Aber es ist ein gutes Album. Und es ist so ein bisschen, was mir gefehlt hat in letzter Zeit in R&B. So die neuesten R&B-Künstler. Summer Walker hat jetzt wieder was rausgebracht. Ja. Daniel Caesar war auch ein cooles Album, aber auch sehr wehleidig, sehr emotional, also kann ich auch nicht immer hören, aber es ist ein solides Album. Aber Elmin bringt für mich das locker leichte noch mit, ohne jetzt diese alte R&B-Note, er bringt ein bisschen Soul mit rein, der hat alles, um ein krasser Künstler in den nächsten Jahren zu werden und den R&B zu retten.
Okay.
So, das ist so meine Stark. Hoffnung an seine Person.
Sehr gut.
Ich würde sagen, Elmin ist so der Künstler, auf den ich die nächsten 1-2 Jahre mein Geld setzen würde.
Okay, okay. Ja, du als R&B-Kenner, was würdest du zu Gabriel Jacoby sagen?
Gabriel Jacoby, neuer Spieler in der Stadt, ganz jung, hat sein EP rausgebracht, cool, auch soulige Ansätze, auch manchmal einen coolen Beat drin. Weiß ich nicht. Also ich glaube, er wird kein etablierter Spieler sein.
Okay.
Das glaube ich nicht.
Ja, aber ich hoffe ja so ein bisschen drauf, deswegen.
Er bringt frischen Wind rein.
Okay,
er bringt frischen Wind rein. Von wem ich ein bisschen enttäuscht war, eigentlich ein etablierter Player, bei mir gar nicht so sehr angekommen, ist Givian.
Oh.
Er hat sein Album Beloved rausgebracht.
Ja, ja.
Es war von vielen Leuten sehr krass gesehen. Verstehe mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Album. Aber ich habe von Givian jetzt so den nächsten Schritt erwartet. Weil ich sag ehrlich, ich fand seine vorherigen Werke, also sein Take Time immer noch, das ist sein Album.
Das ist sein Ding, ne?
Ja. Das ist davor das Album Give or Take, das war meh. Und ich sehe Beloved nicht so viel besser. Kann sein, dass sie mich jetzt Leute hier irgendwie verteufeln. Ich meine, ich sehe ihn da noch live, ne?
Ja.
Ich gehe zu einem Konzert.
Vielleicht macht er sie ja da besser.
Er macht, das Album ist gut. Also ich habe so 1, 2, 3 Songs rauf und runter gehört.
Ja, also, ne?
Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht.
Okay. Aber du wie du es gesagt hast, so der nächste Schritt
wäre cool gewesen. Der nächste Schritt fehlt mir. Der nächste Schritt so, zeig mir das beste R&B-Album des Jahres.
Und das finde ich so spannend, wie du das sagst. Also, um nochmal auf der nächste Schritt zu bleiben, wenn ich mir jetzt so nochmal Usher angucke von früher. Also, My Way, okay, war krass. Dann kommt 8701, das ist schon der nächste Schritt. Und dann kommt Confessions. Also, ich verstehe, was du meinst. Wenn du wirklich ein krasser R&B-Künstler sein willst oder generell ein Künstler sein willst, die nächsten Schritte sind entscheidend.
Der hat alles, um der größte Künstler, sage ich, in diesem Genre zu sein.
Krass.
Ich meine, das R&B-Genre, muss man sagen, ist nicht einfach.
Es ist nicht einfach.
Die haben keine einfache Zeit. Early 2000er, denen ging es viel wesentlich besser. Also Usher hatte auch sein Drumherum, da ging es wesentlich besser.
Goldenen Jahre.
Aber ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist sein nächster Schritt. Ich sage nein.
Okay.
Ich sage, Beloved ist nicht sein nächster Schritt.
Okay.
Ich bin da auch sehr kritisch mit ihm.
Ja.
Aber ich sage, es ist ein gutes Album, aber das ist nicht das beste R&B-Album, wo du sagst, boah, das bleibt mir jetzt die nächsten Jahre irgendwie in Erinnerung. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich wusste, er wird dieses Jahr ein Album rausbringen.
Mhm.
Und dann kommt jetzt mit Beloved sein zweites Album. So, ist nett, aber werde ich es in 3, 4 Jahren noch hören? Schwierig. Mhm. Take Time damals, Heartbreak Anniversary läuft immer noch.
Ja, ja.
Und da war ich ein bisschen enttäuscht.
Du bist aber auch sehr kritisch, muss man schon sagen.
Ich bin auch sehr kritisch.
Weil ich gucke jetzt auf den nächsten Künstler. Wie sieht's denn so mit J. Cole und so aus?
Also ich dachte ja, J. Cole bringt dieses Jahr ein Album raus.
Ja.
So, der Beef hat sich gelegt, jetzt kommt J. Cole. Ich hoffe, dass dieses Jahr. Ich sag mal so, ich war jetzt mit Friday Night Lights dieses Jahr sehr gut bedient. Okay. Und ich habe einfach gemerkt, so J. Cole, Early J. Cole war krass.
Early J. Cole war krass.
Born Sinner läuft immer noch.
Hungrig,
Simba. Hungrig, wild, kurze Haare, da war die Welt noch eine andere. Bei ihm ist so, ich glaube, wenn er Bock hat, hat er Bock. Also bei ihm war es ja sehr ruhig dieses Jahr.
Ja, klar.
Ich glaube, dem bockt auch dieses ganze Big Free-Zeug, das bockt ihn auch gar nicht.
Das bockt ihn nicht. Nee.
Ja, mal gucken, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr kommen wird. Schauen wir mal. Aber wir sind gespannt. Leon Thomas hat einen Riesensprung dieses Jahr gemacht. Ich sag, er ist der Gewinner des R&Bs im Jahr 2025.
Okay.
Ist nicht unbedingt jetzt jeder Song in meiner Playlist, aber ich würde sagen, einfach so, was die Landschaft, die Musiklandschaft betrifft, hat er den größten Sprung im R&B gemacht.
Bist du zufrieden mit ihm?
Ja, ich glaube, viele wissen gar nicht,
wie gut er ist, ne?
Genau, aber auch so, was er hinter dem Mic alles macht.
Ja.
So,
ja.
Du musst vorstellen, so Sachen wie Snooze, eins der besten R&B-Songs in den letzten Jahren.
Hat er geschrieben, ne?
Hat er geschrieben.
Ja.
Der ist auch noch sehr jung. Der hat vieles richtig gemacht dieses Jahr. Der ist halt so ein bisschen, der hat sich ein bisschen geöffnet. Der war davor so sehr, mit seiner Gitarre ein bisschen, nur sehr ruhig und sowas, ne?
Aber er hat auch den nächsten Schritt gemacht,
wie du es sagst. Genau, das meine ich, er hat den nächsten Schritt gemacht. Und den brauche ich bei Givian. Weil er ist am liebsten, den will ich am liebsten an der Spitze sehen. Aber ich sehe ihn einfach da auch noch nicht. Ich sehe ihn da einfach noch nicht.
Mal gucken, er kann sich ja noch entwickeln. Es ist noch viel Zeit.
Wie siehst du die Hip-Hop-Landschaft im Jahr 2026?
Ich sehe halt leider noch keinen neuen Spieler in der Stadt. Wenn dann eher im Underground. Das ist auch okay. Es gibt jetzt auch ein paar Analysen, wo man gesagt hat, okay, der Hip-Hop ist gar nicht mehr so krass im Mainstream vertreten. Viele finden das sogar gut und sagen, das geht eigentlich in die richtige Richtung, weil dann haben wir mal wieder den richtigen Hip-Hop. Der Hip-Hop, der im Untergrund läuft, wo du einfach nur Mucke machst, um was sagen zu wollen und auch nur den Leuten was sagen zu wollen, die es auch wirklich betrifft, beziehungsweise die sich dafür interessieren. Deswegen mal gucken. Also ich glaube, es wird keinen, oder ich sehe keinen größeren Künstler jetzt irgendwie am Sternenhimmel, der irgendwie neu ist. Du hast halt deinen Kendrick.
Aber wird er nächstes Jahr was machen, Kendrick?
Ja, das glaube ich nicht. Bei ihm ist es erstmal ruhig. Auf Tyler muss man immer rechnen. Bei ihm ist immer so ein bisschen Überraschungstüte. Und ja, ich zähle mal Drake jetzt irgendwie noch auch nochmal dazu, ne? Also Iceman, okay, ne? Das wird wahrscheinlich das Nummer 1 Album des Hip-Hops. So ist es halt.
Kann es nicht im Rahmen des Möglichen sein, dass Iceman ein absolutes Banger-Album wird?
Ah, ich sehe es nicht, weil für mich Banger Drake ist Take Care und Nothing Was the Same. So. Und danach wird's dünn. Ja gut, was kam denn da noch?
Da kam noch einiges.
Okay. Ja, Views. Views ist meh. Hier seine Playlist. Da sind immer ein, zwei Songs mit drauf gewesen, wo man sagt, okay, ja, cool. Das ist auch für den Mainstream cool. Darauf kann aber man tanzen. So, Passion Fruit und sowas, ne? Aber
das wäre dann, also, wie heißt es, More Life, ne?
Ja, genau, More Life, genau. Aber als Album, ich sehe es nicht.
Some Sexy Songs hatte ich nicht abgeholt.
Nee, Mann. Und auch, also For All The Dog, da war ich ja fast schon sauer. Ich habe gesagt, okay, ich setz mich hin. Hier, jetzt gibt der Gas. Und also, wow. Slime You Out, was
Junge, verarscht man nicht. Eine Stunde in Tonne geschmissen.
Ist so. Wirklich, verarscht man nicht. Ich halte mich so ein bisschen zurück mit der Euphorie. Ich möchte ja gerne eines Besseren belehrt werden. Aber so wie die Dinge stehen, so wie es Drake entwickelt hat, wird schwierig.
Drake ist immer ein Spieler, mit dem muss man rechnen. Und es ist vollkommen egal, was er nächstes Jahr droppen wird. Er wird einer der größten Künstler sein und die Leute werden ihn hören. Und sein Projekt dieses Jahr, Some Sexy Songs For You, ist auch mehr oder weniger gut angekommen. Aber es hat gereicht, um bei den Grammys nominiert zu werden. Somebody Loves Me ist für Best Melodic Rap Performance nominiert worden. Mhm. Sagt dir der Song was?
Nee.
Fällt mir auch gerade ein, ich weiß gerade gar nicht, welcher Song das ist.
Ich kenne nur diesen Madre-Song.
Nokia war doch dieser eine Song.
Ja.
Der würde ich sagen, den kennt man schon.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, es sind viele Songnamen, die mir jetzt einfach immer so erstmal nicht einfallen aus diesem Album. Apropos Grammys. Vielleicht nochmal kurz so den Schwenker für die nächsten Wochen. Kurzer Ausblick und ist ja auch so ein bisschen dann das Resümee des Jahres. Mhm. Ich gehe mal kurz auf Best of R&B rein. Mhm. Also R&B-Alben, Gewinn ist nämlich nominiert. Wird es bekommen? Ich sag nein. Ich würde es auch nicht geben.
Du willst es auch nicht geben?
Ich würde es Leon Thomas geben.
Ja, okay.
Leon Thomas wird bekommen, glaube ich.
Der wird es auch machen, oder?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich finde, er hat es auch verdient. Also ich habe sein Album jetzt nicht so viel gehört. Aber ja. Leon Thomas, wie gesagt, ich habe gesagt, er hat den größten Sprung gemacht. Deswegen Leon Thomas, Matt, ich glaube, das wird der Gewinner sein. Und dann hast du noch so ein paar Progressive R&B-Alben. Also ich habe zum Beispiel Duran Bernard habe ich viel gehört. Mhm. Der ist aber so ein bisschen sehr blumiges Album.
Perfekt beschrieben,
wirklich. Album. Aber es hat so ein bisschen coole Vibes. Manchmal ein bisschen an Kate Renata, weil er auch ein paar Kooperationen mit ihnen hatte. Dann gibt es einen Spieler, den ich auch, oder Spieler sagen wir die ganze Zeit, aber einen Künstler, den ich auch viel gehört habe in den letzten Jahren. Und es freut mich, dass er nominiert wurde. Sein Name ist Destin Conrad.
Ja, sagt mir auch was.
Der macht eine sehr eigene Art von R&B. Und es ist so, was ich bei Dijon zum Beispiel sehe, sehr experimentell eigen, sehr für die Neuzeit. Mhm. Also er macht sehr modern R&B. Trifft nicht immer ganz mein Gehör.
Wusstest du, dass er auch ein Jazz-Album nochmal rausgebracht hat? So eine Jazz-EP. Also kann ich empfehlen. Klingt ganz cool.
Destin Conrad ist auf jeden Fall ein Künstler, der bleibt erstmal eine Weile, glaube ich, im Geschehen.
Aber eher so im, ich sag mal, Underground oder.
Es ist eine andere Art von R&B, moderne R&B, nenne ich. So ein bisschen Progressive R&B, vielleicht auch Alternative R&B, weil es gibt nicht die Kategorie Alternative R&B bei den Grammys. Aber ich denke, der hat auf jeden Fall seinen Platz erstmal bekommen. Mhm. Und bei den Songs, ich kann es dir nicht sagen. Also, ich meine, das ist auch viel Politik immer so Grammys. Vielleicht wird es ein Summer Walker mit Heart of a Woman. Wem würde ich es geben? Chris Brown würde ich es nicht geben.
Nein. Der ist aber auch jedes Jahr
vertreten. Egal, was der macht. Das ist der Drake des R&B. Das ist der Drake des R&B.
Oh Mann.
Ja, aber es würde mich freuen, wenn es ein Justin Bieber auch bekommen würde. Also Swag, wir haben das Album noch gar nicht angesprochen. Das war kein schlechtes Album. Also Swag 2 ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Swag 1 war ganz okay. Yukon, Justin Bieber, Best R&B Performance, könnte ich mir vorstellen. Mhm.
Ich glaube aber, dass es, also der Abräumer wird wahrscheinlich dein Mann sein.
Ja, wird alles abräumen.
Also der wird wirklich alles abräumen. Wird
alles abräumen.
Also ich sehe ihn bei Bestes Album. Wenn es er nicht macht, dann keine Ahnung.
Record of the Year ist ja so.
Ja, genau. Es ist
der Champions League Titel.
Das wird er machen.
Und ich sehe auch niemand, was heißt, ich sehe niemand anderen. Nicht, dass eine Billie Eilish nicht verdient hätte. Lady Gaga's Lady Gaga. Aber ich glaube, Bad Bunny, Record of the Year und Album des Jahres, das würde mich freuen. Es tut mir ein bisschen so leid, dass deine Jungs dann nicht Album des Jahres bekommen.
Ja, alles gut.
Sind die auch nominiert?
Ja, ja. Ich wünsche mir ja tatsächlich Rap-Album des Jahres, Clips. Es wird sehr, sehr schwierig, weil die Line-Up ist schon tight. Also Kendrick ist dabei, Tyler ist dabei. Also das wird schwierig. Aber ich hoffe trotzdem auf die. Und es ist auch gar nicht mal so unrealistisch.
Dass sie es schaffen?
Ja.
Einfach so als Ausrufezeichen an die Hip-Hop-Kultur.
Genau, genau. Es wäre symbolisch, aber gerade deswegen.
So macht man wieder Hardcore-Rap und dann könnt ihr auch was gewinnen.
So.
Schauen wir mal. Bis dahin ist ja noch ein bisschen. Ich würde ganz gerne vielleicht noch einen Namen reinschmeißen, den wir gar nicht erwähnt. Die Madame habe ich in den letzten Wochen sehr gehört. Sie ist eigentlich voll im Mainstream angelangt, aber ich sehe gerade, während ich die Liste vor mir habe, dass sie für Best New Artist nominiert wurde. Mhm. Die Rede ist von Olivia Dean.
Olivia Dean, stimmt, ja.
Cool. Ja. Cooles Album.
Ich hätte sie auch eher als Nische gesehen, aber.
Boah, weiß ich gar nicht. Also, UK hat ein paar gute Künstler für die nächste Zeit. Nee, Olivia Dean, also an die würde ich noch ein bisschen Liebe aussprechen wollen. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es eigentlich?
Wir haben es eigentlich, ja.
Haben hier schon wieder ein bisschen gelabert. Aber ich würde sagen, das war ein guter Abschluss für das Jahr 2025. Und oh, auf die nächste Folge, auf die habe ich Lust. Da bin ich gespannt. Leute, ihr müsst unbedingt nächste Woche einschalten.
Okay.
Nächste Woche wird es heiß.
Es wird heiß, es wird spicy.
Ja, wird spicy. Aber ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten.
Okay.
Hier wird spicy, die Folge.
Ja, sehr gut.
Machen wir mal hier langsam einen Cut. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann abonniert diesen Kanal doch. Sorgt dafür, dass wir nächstes Jahr bei Spotify Wrapped 2026 auf der Nummer 1 landen. Ich habe gesagt, wir greifen nächstes Jahr Joe Rogan.
Wir greifen richtig.
Joe Rogan Podcast, der war die Nummer 1. Da gehen wir nächstes Jahr hin. Globally, auch wenn du kein Deutsch kannst, nominier.
Ambitioniert.
Ambitioniert.
Aber gut, finde ich gut.
Ja, schreibt uns auch sehr gerne. Ihr könnt uns schreiben an Instagram @dieliedhaber oder per Mail dieliedhaber@gmail.com. Das war der Abschluss zum Jahr 2025. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wir wünschen euch an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.